Nun, wir beobachten das schon seit längeren Jahren tatsächlich. Das ist kein neuer plötzlicher Trend oder so, sondern so eine Normalisierung von Begriffen, von Euphemismen, von Begriffen, die ja das, was Krieg bedeutet, ausblenden und dann mehr so auf Verantwortung mitmachen, fokussieren und unterstützen. Sogar der Begriff Solidarität wird in diese Richtung verwendet. Und zunehmend aber, und das sagt auch der neue Haushalt, auf militärische Mittel in dem Bereich dann eingeschränkt und fokussiert und eben andere Möglichkeiten, die man ja unter dem Begriff Solidarität auch zusammenfassen könnte, eben nicht in gleicher Weise. Und insgesamt ist es massiv geworden, deswegen haben wir dazu einen Newsletter rausgegeben, weil es in letzter Zeit so ein bisschen Knall auf Fall kommt, was wir aber auch schon, wie gesagt, als Trend seit längerem beobachten, dass einfach Wordings und Framings geschaffen werden, der Verteidigung, der Freiheit ist bedroht. Nachdem wir die am Hindukusch die Verteidigung aufgegeben haben, ziehen wir damit jetzt in den Pazifik. Und das wird immer so plausibel begründet und unsere Medien verlautbaren das oft nur, sind da meiner Einschätzung nach viel zu wenig kritisch.
Aber diese Argumentation setzt ja ein konkretes Feindbild voraus.
Ja, man unterscheidet ja eigentlich in der Geschichtswissenschaft zwischen Anlass und Grund, ne? Und wenn man sich das aktuell mal anschaut, wie jetzt zum Beispiel diese Stationierung von Mittelstreckenraketen und entsprechenden, ja, sogenannten Verteidigungswaffen jetzt für Westdeutschland propagiert werden, dann sind das Pläne, die sind ziemlich alt. Das wurde schon immer wieder mal diskutiert in NATO-Kreisen. Und jetzt ist aber die Begründung die, wegen dem Angriffskrieg Putins 2022 auf die Ukraine, sieht man, wir müssen uns hier verteidigen und deswegen quasi so zur Abschreckung solche Waffen hier aufstellen. Und das kann man machen, sag ich mal, aus Sinn der Politik oder strategische Kommunikation, so kann man argumentieren. Von Medienseite wäre dann zu erwarten, mal abgesehen von einer Friedenspflicht im Journalismus, zunächst mal grundsätzlich die Idee einer vierten Gewalt, einer die Macht kontrollierenden Instanz, könnte man natürlich erwarten, dass man das dann auch hinterfragt und zum Beispiel auch aufdeckt, dass eben der genannte Anlass hier eben nicht die Begründung für das ist, was man da plant, sondern in den Strategiepapieren stehen da eben auch noch ganz andere Dinge, die allerdings schon auch wesentlich mit dem Feindbild Russland zu tun haben. Nun hat sich ja Russland mit dem Angriffskrieg sicherlich nicht gerade ins Recht gesetzt. Auf der anderen Seite kann man natürlich vergleichen, wie wir mit anderen Angriffskriegen umgehen, also zum Beispiel gar nicht als solche zu benennen. Stichwort Irakkrieg oder andere, da ist ein Doppelmaß sichtbar und es wird politisch genutzt. Und unsere Medien hätten eben die Aufgabe, das dann kritisch zu begleiten und nicht einfach nur zu verlautbaren.
Führen wir einige Beispiele auf und dann an den Deutschlandfunk und das Deutschlandradio.
Ja, das liegt daran, also da haben wir vielleicht einen Bias im Newsletter, also den habe ich im Wesentlichen gemacht, den August-Newsletter. Und insofern ein Bias da drin, eine Schlagseite, weil ich das hauptsächlich höre. Also das ist quasi meine hauptsächliche Nachrichtenquelle. Und wir haben da jetzt keine quantitative Forschung gemacht, auch keine Studien zusammengetragen, sondern das eher als eine Art Denkanstoß verstanden und ein paar sehr herausragende Beiträge in dem Feld eben herausgenommen, mal zu gucken, wie die aufgebaut sind. Und auf der anderen Seite hat natürlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk, dürfen wir auch mehr Ansprüche dran haben. Also ich finde unsere Medien, unsere aller Medien, die wir ja alle finanzieren und deren Programmauftrag so staatsvertraglich geregelt ist, da habe ich dann auch durchaus ganz andere Ansprüche als an Medienunternehmen, auch wenn die sich im Wesentlichen ja den gleichen, sag mal, ethischen Standards verschrieben haben und sich jetzt nicht unbedingt unterscheiden. Es gibt nur ganz, ganz wenige Medien, die das auch kritisch diskutieren oder mal einen kritischen Beitrag drin haben. Das gibt es natürlich in allen auch. Aber so, dass diese Massivität dieses Eindrucks, gerade wenn man ein Medium jetzt täglich konsumiert, das ist schon extrem auffällig. Gerade jetzt auch mit dem Versuch, die Erinnerungskultur nochmal etwas zu erweitern. Und man hat ja eh schon die Gedenken an den Widerstand gegen das Nazi-Regime schon vor etlichen Jahren kombiniert mit der Vereidigung neuer Soldaten. Das ist ja schon mal ein interessanter Turn gewesen vor etlichen Jahren. Also auch sozusagen diese positive Konnotierung von Militär und auch Werbung, weil man hat ja jetzt den Wehrdienst nicht mehr. Man musste sich dann andere Mittel überlegen, um auch Menschen zu gewinnen für den Dienst. Und eben inzwischen, dann sollte das ja noch erweitert werden. Ich würde das mal als Testballon bezeichnen. Der war nicht sehr gelungen. Aber das kann natürlich wiederkommen, dass man jetzt gedacht hat, es wäre an der Zeit, irgendwelche besonderen militärischen Heldentaten von mehr Wehrmachtsoffizieren mit in die Erinnerungskultur für die Bundeswehr und auch für die Öffentlichkeit einzubeziehen. Eigentlich vor dem historischen Hintergrund, in dem wir uns hier in Deutschland befinden, ist das ein richtiger Skandal.
Woher kommt es, dass diese von Ihnen angesprochenen Medien doch so regierungshörig reagieren?
Ja, das ist etwas, was jetzt nicht so ungewöhnlich ist, ja auch bei vielen anderen Themen, die wir feststellen. Man ist sehr skeptisch gegenüber autoritären Staaten, Diktaturen und vor allem den anderen immer woanders. Aber hier ist ja im Vergleich auch das politische System doch immer noch erstrebenswert, bei allen Problemen, die auch auftauchen, dass da irgendwo vielleicht so insgesamt eine unkritische Haltung entsteht. Da gibt es noch andere Faktoren sicherlich, aber ich glaube, zunächst mal ist es tatsächlich eine Identifikation, eine starke, und dass man da tatsächlich mit anderen Maßstäben dann rangeht und irgendwelche Überwachungsdinge oder auch, also irgendwelche Maßnahmen, die man in einem anderen Land kritisieren würde, dann hier eher bereit ist hinzunehmen und eher so die Regierungssicht auch mit zu vertreten. Das ist übrigens nicht immer die Regierungssicht. Manchmal wird unsere Regierung sogar von Reportern, von Journalisten, beispielsweise in den Hauptnachrichtenformaten, in ein quasi Kreuzfeuer des Interviews, Verhörs genommen. Dann, wenn sie bei irgendwelchen militärischen Aktivitäten nicht mitmachen wollen, da würde ich sagen, ist es dann eher eine NATO-konforme Position als die Regierungsposition. Es gibt natürlich auch noch andere mächtige Akteure, ja, also große Wirtschaftsverbände oder Unternehmen, die Einfluss haben und Einfluss geltend machen. Es gibt viele, viele Thinktanks, ist inzwischen total unübersichtlich geworden. Es gibt getarnte NGOs, die nennen sich nicht Regierungsorganisation. Es ist im Grunde genommen ein Astroturfing, sozusagen eine inszenierte Graswurzelbewegung. In Wirklichkeit sind es auch teilweise staatlich finanzierte Thinktanks. Da haben wir ja in Deutschland gerade von Küppersbusch TV schön analysiert, die Finanzierung von dem Zentrum Liberale Moderne. Dann natürlich Stellen, die auch Journalisten informieren über zum Beispiel russische Desinformation und eben die Desinformation der anderen, die es ja nun auch wirklich gibt. Und auf der anderen Seite aber gleichzeitig selbst welche betreiben. Also zum Beispiel, wenn so eine prominente Stelle immer als eine EU-Stelle gegen Desinformation bezeichnet wird, die aber eben eine Kooperation zwischen EU, Auswärtigem Dienst und NATO ist, die sogenannte East Stratcom Task Force. Und damit eigentlich selbst eine Stelle für strategische Kommunikation, wie der Name auch sagt, Stratcom. Und eigentlich keine neutrale Instanz, die auch nicht preisgibt, wie sie Desinformation genau definiert. Und teilweise eben Journalisten brieft, Nachrichtenagenturen brieft. Ich denke, hinzu kommen die unsichereren Arbeitsverhältnisse und etliche Faktoren mehr, die nicht unbedingt dazu führen, dass wir unseren kritischen Journalismus stärken.
Sie sprechen auch von der Friedensbewegung. Kommt denn die Friedensbewegung überhaupt noch vor in der medialen Berichterstattung?
Ja, die Friedensbewegung kommt eben meistens nicht vor. Auch das Jahrestreffen beispielsweise Anfang Dezember jedes Jahr, wo ja die Aktivitäten fürs kommende Jahr koordiniert werden, kann sein, dass da mal ein linkes Medium vorbeikommt, das darüber berichtet. Aber im Großen und Ganzen spielt das in der medialen Aufmerksamkeit keine Rolle. Die Pressemitteilungen, die alle paar Tage herausgegeben werden vom Bundesausschuss, spielen auch keine Rolle. Und was ich beobachte, und das müsste man noch etwas systematischer untersuchen, aber mir scheint eben so eine üblich gewordene Tendenz, wie insgesamt, die hat was mit der fehlenden Kenntnis zum Völkerrecht zu tun. Denn in den Medien ist sehr oft nur vom humanitären Völkerrecht die Rede und nicht vom Staatsvölkerrecht oder auch dem Selbstbestimmungsrecht der Völker, wo es also auch keine Vertretung braucht, um Rechte einer unterdrückten Minderheit geltend zu machen. Und mit der Einschränkung aufs humanitäre Völkerrecht können wir immer wieder beobachten, also sprich, es wird dann berichtet, wenn der Krieg schon da ist und eine humanitäre Notlage eingetreten ist, und dann kommt schon mal jemand von der Friedensbewegung zu Wort. Die werden nie befragt, wie man Konflikte vermeiden kann oder im Vorfeld das ganze Wissen eingesammelt, das man aus anderen kennt, die sogenannten Kriegsanlasslügen. Die haben wir ja zu jedem Krieg. Jeder beginnt mit einer solchen Kriegsanlasslüge, von wem auch immer. Aber das ist sozusagen eine absolute Konstante. Davon könnte man ja lernen. Und wenn man das ernst meinen würde, eben mit der Friedenspflicht viel mehr lernen, wenn man natürlich in einem Kontext, wo schon ein Krieg da ist und jetzt die Frage, wie reagiert man darauf, dann nur Leute aus der Friedensbewegung zu Wort kommen lässt, dann kann man natürlich schön so ein Framing von, ach je, was ist das denn für ein verträumter Spinner und das ist ja völlig unrealistisch und da wird eigentlich die ganze vorhandene Kenntnis, die Expertise ins Lächerliche gestellt. Und weil offensichtlich nicht bekannt ist oder unterschätzt wird, dass eben, was eigentlich das Völkerrecht für verschiedene Ebenen hat und bedeutet und an welcher Stelle man dort schon Kritik an Politik, Kritik an Militärs, am militärisch-industriellen Komplex, wie man sagt, und eben Kritik an Thinktanks auch schon üben müsste.